Die erste Zeit, 30 Jahre der ersten Christenheit, auch die hatten es mit ungläubigen, gottlosen Regierungen zu tun. Und da wollen wir uns doch mal anschauen, wie die reagiert haben auf ihr Umfeld und auf das, was auf sie eingeströmt ist. Wir wollen heute Fortsetzung machen unserer Predigtreihe durch die Apostelgeschichte. Nach einer Pause jetzt, wir befinden uns schon im Kapitel 6, aber ihr lest ja alle zu Hause mit, ne? Ihr wisst ja, wo ihr seid, wo wir sind. Genau. Und dieses Kapitel 6, das beginnt mit einer wunderbaren, mit einer erfreulichen Feststellung. In diesen Tagen aber, als die Jünger sich mehrten. Aber dann wird sie auch gleich wieder betrübt. Entstand ein Murren der Hellenisten gegen die Hebräer, weil ihre Witwen bei der täglichen Bedienung übersehen wurden. Murren in der Gemeinde. Gibt's denn sowas? Ein Murren in der Gemeinde. Auch schon damals, ne? Es war eine Zeit, in der viele Menschen zum Glauben kamen, nicht nur gerettet wurden und der Gemeinde hinzugetan wurden, sondern, wie wir es hier lesen, zu Jüngern wurden. Jünger ist nochmal was anderes, als einfach nur Gemeindemitglied zu sein. Ja? Jünger ist jemand, der Jesus nachfolgen wollte, der von ihm lernen wollte und sich an ihm orientiert. Es war ja eine spannende Zeit. Einerseits waren diese jungen Christen Lernende gewesen, aber gleich schon sind sie auch in ihren Auftrag hineingegangen, den Jesus ihnen gegeben hat. Jünger haben sich vermehrt, also Jünger bringen Jünger hervor. Das war ideal, so sollte es sein. Doch im gleichen Vers lesen wir von diesem Murren, welches in der Gemeinde aufkam. So ein Wachstum, gerade so ein schnelles Wachstum auch, wie wir das hier in Jerusalem sehen bei der Gemeinde, bringt auch Herausforderungen mit sich. Die Gemeinde ist in einem ständigen Wandel auch. Das sind ja nicht mal einer oder zwei, die da hier dazugekommen sind, sondern hier sind Tausende zum Glauben gekommen. Und da war die Gemeinde im Wandel. Situationen haben sich verändert, neue Herausforderungen und Probleme. All das musste gelöst werden. Es musste eine Struktur geschaffen werden. Wie geht man mit all diesen Dingen um? Und obwohl die Gemeinde eine erstaunliche Einheit lebte und aufgrund ihrer Großzügigkeit auch die Bedürfnisse der anderen stillen konnte, sich um die Bedürfnisse der anderen kümmern konnte und wollte, entstand doch ein Versorgungsengpass. Ein Versorgungsengpass bei den Witwen. Und so kam es zu dem Murren bei den Hellenisten gegenüber den Hebräern. Vordergründig könnte man vielleicht meinen, es ging nur um ein körperliches Bedürfnis. Doch vermutlich stand dahinter auch noch ein kultureller Konflikt, der in der damaligen Zeit, wir sehen es auch noch an anderen Stellen der Apostelgeschichte, immer wieder mal auftaucht. Ein kultureller Konflikt. Die Hebräer, das waren also die Juden, die auch in Judäa oder Galiläa geboren waren. Und die Hellenisten, das waren griechisch sprechende Juden, die außerhalb von Israel geboren waren. Und diese wurden von den israelischen Juden also immer so ein bisschen, verachtet. Gehören die wirklich zu den echten Gläubigen, wird man vielleicht heute sagen. Die Bessergläubigen. Man verdächtigte sie falscher Kompromisse in der Lebensführung. Ob die sich wirklich bekehrt haben, kann man nie wissen. Wenn die sich wirklich bekehrt haben, dann müssten die doch so sein wie wir. Kennt ihr solche Gedanken? Wenn der sich wirklich bekehrt hat, der Kerl, dann muss er doch genauso leben wie ich. Die gleiche Frisur tragen, die gleichen Klamotten anziehen. Naja, egal. Jedenfalls, solche Gedanken sind nicht neu. Wir werden noch sehen im Laufe der Apostelgeschichte, wie die Hellenisten sich aber in großer Zahl dem Evangelium öffneten und auch zum Glauben kamen. Aber hier in der Jerusalemer Gemeinde am Anfang waren sie zunächst einmal in der Minderheit gewesen. Eine Minderheit in der Gemeinde. Und dieser Konflikt hätte eigentlich leicht auch zur Spaltung führen können, die man ja heute auch an vielen Orten beobachten kann. Kulturelle, homogene Gruppen. Ich habe ja in der Vergangenheit immer mal wieder in Nürnberg in einer kleinen italienischen Gemeinde gepredigt. Und obwohl die laut ihrem Bekenntnis offen waren für alle Nationen, haben sich doch eigenartigerweise nur, oder zum Großteil, so will ich sagen, italienischstämmige Geschwister dort versammelt. Und so erlebt man das an vielen Orten. Auch jetzt zur Zeit in Schwarzenbach, ukrainische Flüchtlinge, die zunächst in den Gemeinden mit waren, gründen jetzt eine eigene Gemeinde, haben ihre eigenen Gottesdienste, weil es ist einfacher. Es ist einfacher, wenn man das so macht, ja. Sprachlich schon mal und auch kulturell. Man findet sich zusammen. Aber eigentlich ist das nicht Gottes Idee für Gemeinde. Und auch hier in Jerusalem versuchen die Apostel Maßnahmen zu ergreifen, dass es eben nicht zu einer Spaltung, zu einer Trennung kommt. Sie wollen dieser Herausforderung begegnen. Denn ihnen war wichtig, dass diejenigen, die sich nicht selbst versorgen konnten in der damaligen Zeit, von der Gemeinde versorgt würden. Und auch Bruder Jakobus schreibt es ja später, dass die Fürsorge für Witwen und Waisen zum wirklichen, zum echten Gottesdienst dazugehört. Das war ihnen wichtig, das lag ihm am Herzen und das wollten sie irgendwie regeln. Interessant ist ja, dass die Apostel bei diesem anbahnenden Gemeindekonflikt, der hier zu sehen ist, nicht nur die Vernachlässigung der hellenistischen Witwen erkannt haben, sondern auch ihre eigene Überbelastung, ja, auf Kosten der Verkündigung des Wortes. Ich lese mal weiter ab Vers 2. Die 12, also alle Apostel, aber riefen die Menge der Jünger herbei und sprachen: Es ist nicht gut, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen und die Tische bedienen. So seht euch nun um, Brüder, nach 7 Männern unter euch von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit, die wir über diese Aufgabe setzen wollen. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Also das war etwas, was auch mit dieser herausfordernden Situation mit ans Tageslicht kam oder mit sichtbar wurde, mit spürbar wurde. Eigentlich ist es unsere Aufgabe, uns über Gottes Wort Gedanken zu machen und im Gebet zu verharren. Ja. Es ist nicht gut, wenn geistliche Leiter sich aufgrund anderer Dinge des Wortes Gottes oder nicht so in dem Wort Gottes studieren und lesen können und das vernachlässigen irgendwie. Jedenfalls, das haben sie in dieser Zeit der Krise ganz nebenbei auch festgestellt. Und dazu brauchte es ein Murren in der Gemeinde. Ja. Also Murren ist nicht nur schlecht. Und die Reaktion war nicht einfach nur ein paar neue Strukturen, sondern etwas grundsätzlich muss sich ändern. Wir aber werden im Gebet und im Dienst des Wortes verharren. Hier haben wir wieder ein Lieblingswort von mir, dieses Verharren. Ja, habe ich schon oft benannt, dranbleiben, einfach da dranbleiben, davon rücke ich keinen Millimeter weg, verharren. Und es gibt auch für mich Dinge, wo ich nicht wegrücken möchte, wo ich dranbleiben möchte. Also eine Anzeige, suchen Pastor mit handwerklichen Fähigkeiten, ist, glaube ich, nicht die Idee Gottes. Ja. War im Sängerwald immer gang und gäbe, aber eigentlich, ja. Und ja, auch ihr müsst mir helfen, darauf zu achten, dass ich bei all den anderen Dingen, die es noch zu machen gibt, die geistlichen Arbeiten oder das Geistliche nicht vernachlässige. Jedenfalls, die Apostel haben ein Casting in Auftrag gegeben. 7 Männer sollten ausgewählt werden. Männer von gutem Zeugnis, voll Geist und Weisheit. Also, ich würde vielleicht denken, oder ihr vielleicht auch, Tische bedienen, das kann doch jeder. Oder? Tische bedienen, das kann doch jeder, dafür braucht es doch nicht bestimmte Qualifikationen. Aber doch, hier werden bestimmte Männer ausgewählt. Ich nenne mir bloß beispielsweise Stephanus, Philippus. Diese beiden Namen werden uns im Laufe der Apostelgeschichte noch begegnen. Oder auch ein Nikolaus war dabei, ja? Schon damals. Ein Nikolaus, ein Heide, ein Nichtjude, Proselyt. Das war also einer, der durch eigene Überzeugung das jüdische Gesetz anerkannt hat und durch Beschneidung und sogenannte Proselytentaufe der jüdischen Gemeinde hinzugetan wurde, hinzugetreten ist. Ja. Jedenfalls 7 werden unter Gebet und Handauflegung eingesetzt in diesen Dienst, den Dienst an den Witwen. Auffallend ist, obwohl diese gewählten Männer gar keinen Amtstitel hier verliehen bekommen, schreiben die meisten Bibelübersetzungen, ihr könnt mal in euren Bibelübersetzungen nachdenken, als Überschrift Diakonenwahl. Stimmt das? Schon mal gelesen? Diakonenwahl steht dort. Obwohl das Amt eines Diakonen erst in den Paulusbriefen viel später das erste Mal erwähnt wird. Naja, jedenfalls diese Klärung, diese Zuständigkeit und auch den Bewusstsein der Gemeindeleitung, was eigentlich das Wichtigste für sie ist, folgt wieder etwas Wunderbares, was wir im Vers 7 lesen. Und das Wort Gottes wuchs. Ja? Wenn man das an erste Stelle wieder setzt, das Wort Gottes und das Gebet, dann liest man, und das Wort Gottes wuchs. Und die Zahl der Jünger in Jerusalem mehrte sich sehr. Und eine große Menge der Priester wurden dem Glauben gehorsam. Trotz kürzlicher Gemeindekrise, Gott stellt sich dazu, er schenkt Wachstum. Selbst Priester, die von sich dachten, wir sind doch die Gläubigen im Land, die Geistlichen. Ja? Und wisst ihr, auch dieses Wunder, ja, nochmal zu dem Gebetsanliegen, auch dieses Wunder kann in unserer heutigen Zeit geschehen. Dass diejenigen, die von sich sagen, wir sind doch die Geistlichen im Land, dass auch die dem Glauben, so wie es hier heißt, gehorsam werden. Dem Glauben gehorsam werden. Also Glauben ist nicht nur ein Gefühl oder was für wahr halten, sondern ein Glauben, dem wird man gehorsam, wenn er echt sein soll. Und das kann auch in unserem Land passieren. Und jetzt, ihr Lieben, jetzt richtet sich der Fokus, die Berichterstattung in der Apostelgeschichte wieder auf einen Mann, auf eine Person, einen Jünger namens Stephanus und seiner Bereitschaft, für Jesus Christus auch sein Leben zu geben. Denn das ist uns gar nicht mehr so bewusst. Das kann Jüngerschaft auch bedeuten, sein Leben zu geben für Jesus Christus. So wie das hier formuliert ist, setzt das sein Bekanntsein voraus. Deshalb geht man wie selbstverständlich davon aus, dass das der gleiche Stephanus ist wie bei der Versorgung der Witwen. Ich habe mich gefragt, bei den vielen tausend Mitgliedern, die Gemeinde bis dahin jetzt hatte, waren bestimmt noch mehr Stephanusse dabei. Stephanusse? Ja, wie auch immer. Die hatten ja noch nicht so eine reiche Namensauswahl wie heute, die ja fast schier unendlich ist, unsere Namensauswahl. Aber damals war das noch begrenzt. Ja, wie gesagt, wir gehen davon aus, es handelt sich um den gleichen Stephanus. Und von ihm heißt es, von gutem Zeugnis, das ist jetzt viel wichtiger, von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geist und Weisheit, ein Mann voller Glauben. Und dann im Vers 8 heißt es noch, Stephanus, aber voller Gnade und Kraft, tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Was für ein Vorbild auch, für eine Wirkung, ein geistlicher Erfolg, würde man heute sagen, ja. Da geht die Post ab. Der war gut drauf. Den würden wir einladen als Gastsprecher, oder? Doch überall, da wo sich das Reich Gottes ausbreitet, da wo Gott Segen schenkt, wo Menschen zum Glauben kommen, wo das Evangelium verkündigt wird, da ist auch, und das sehen wir immer wieder, der Feind auch nicht weit. Der Feind, der versucht zu stören, zu verhindern, Dinge kaputt zu machen. Und wenn man die Apostelgeschichte so liest, könnte man ja auf den Gedanken kommen, das ging alles so Schlag auf Schlag, die Ereignisse, die verdichten sich. Aber das war gar nicht so geballt, wie das auf den ersten Blick für uns scheint. Man nimmt an, dass die Jerusalemer Gemeinde hier zu diesem Zeitpunkt schon 5 bis 6 Jahre alt gewesen ist. Also bis ins Kapitel 6 jetzt schon 5, 6 Jahre verstrichen sind. Und in dieser Zeit veränderte sich auch der Widerstand gegenüber den Christen. Es mehrten sich nicht nur die Jünger, sondern auch die Überlegung, wie man gegen diese neue Bewegung vorgehen kann. Wie man die wieder zum Stillstand kriegen könnte. Auch die anfängliche gute Stimmung im Volk schien sich zu verändern. Es wurde immer mehr diskutiert, falsche Behauptungen aufgestellt. Die Stimmung gegenüber den Christen, sie hat sich gedreht, sie hat sich verschärft, sie wurde unangenehmer. Und jetzt Stephanus, wird hier herausgegriffen und um an ihm ein Exempel zu statuieren. Ein Mann, der sich bewährt hat im Gemeindedienst, wird jetzt angeklagt wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses. Ein wirklich herausragender Mann Gottes. Und jetzt das. Eigentlich könnte es doch so weitergehen, würden wir denken. Und Stephanus, er redet öffentlich über Gott und die religiöse Leidenschaft der damaligen Zeit nahm Anstoß. Sie sagen, dieser Mensch, Vers 13, dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden. Es gibt ja viele Menschen, die hören nicht auf, Worte zu reden. Kennt ihr vielleicht auch jemand? Aber das waren Worte, die Leben spenden, Worte Gottes, Worte über Jesus Christus. Er redete über das Evangelium. Dieser Mensch hört nicht auf, Worte zu reden. Und dieser religiöse Mob machte sich auf, um Stephanus zu steinigen. Doch gegen seine Weisheit und gegen den Geist Gottes kamen sie nicht an. Sie konnten aber der Weisheit und dem Geist nicht widerstehen, womit er redete. Lesen wir da im Vers 10. Und wenn sie den Geist nicht widerstehen können, dann probieren es die religiösen Führer des Volkes auf eine andere Art und Weise. Mit Verleumdung, mit falschen Anschuldigungen, falsche Zeugen. Das ganze Programm, was auch heute noch gebraucht wird, um Christen irgendwie auszubremsen, um niederzumachen, um zu beschuldigen, um aus dem Rennen zu nehmen. Und vielleicht gerade in der Politik. Also die Situation spitzte sich zu, gewinnt an Brisanz. Sie brachten auch die Leute gegen ihn auf. Die Gemüter kochten hoch. Mit Gewalt führten sie Stephanus dann vor den Hohen Rat. Doch unser Stephanus, er strahlte. Er strahlte. Kaum vorstellbar für uns in dieser Situation, in dieser angespannten, unsicheren, ungewissen, wie wird das Ganze ausgehen, in dieser ungewissen Situation strahlte sein Angesicht wie das eines Engels. Ja. Vers 15. Und alle, die im Hohen Rat saßen, schauten gespannt auf ihn und sahen sein Angesicht wie eines Engels Angesicht. Und das alles ohne Make-up und Beauty-Farm. Ne? Einfach so. Weil es ein Zeichen war der Gegenwart Gottes. Gott ist mit ihm. Herrlichkeit, die Gegenwart Gottes kam, strahlte nach außen. Und Stephanus kommt nun in diese Situation, in der er sich verteidigen muss für das, was er in seinem Glauben gelebt hat. Für das er eingestanden hat. Für das er gebrannt hat auch. Es gibt ihm Gelegenheit, jetzt klare Stellung zu beziehen. Und das macht er mit einer atemberaubenden, herausragenden, herausfordernden auch Predigt. Er führt den Hohen Rat die ganze Geschichte des Volkes Israels noch einmal vor Augen und auch weist auf ihr Versagen in ihrer Geschichte immer wieder hin. Aber Stephanus weiß auch, sich verbunden mit der Geschichte seines Volkes. Er nimmt sich nicht heraus, er betrachtet sich nicht losgelöst von dem Ganzen, sondern zieht eine Linie in dem Handeln Gottes und identifiziert sich auch in gewisser Weise mit der Geschichte. Und auch wir müssen uns immer wieder identifizieren mit der Geschichte unseres Volkes. Auch da sind Fehler passiert, sind Dinge passiert, die wir nicht für gut heißen, und doch sind wir Teil dieses Volkes und müssen irgendwie damit umgehen. Jedenfalls hier diese Predigt, man liest sie, ja, sie durchbohrte die Herzen. Als sie aber dies hörten, wurden ihre Herzen durchbohrt. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, das wünsche ich mir jeden Sonntag. Durchbohrte Herzen. Das wäre doch toll. Aber würde ich auch mit den Folgen leben wollen, die dieser Predigt gefolgt sind? Schaut mal die Reaktion an. Und sie knirschten mit den Zähnen gegen ihn. Das will ich lieber nicht jeden Sonntag, dass ihr mit den Zähnen knirscht und zu den Steinen greift. Aber wie unterschiedlich kann denn die Reaktion auf eine gute Predigt sein? Erinnert ihr euch noch, als Petrus die erste Predigt hielt in Jerusalem? Da waren auch die Herzen berührt. die Herzen durchdrungen bei den Zuschauern. Und die haben sich bekehrt. Die haben sich bekehrt. Das ist toll, das wollen wir erleben. Und diese hier bei Stephanus, sie greifen zu den Steinen. Na, das lieber doch nicht. Krasser kann doch der Unterschied eigentlich nicht sein. Also, mein Fazit, die Reaktion hängt nicht allein von der Qualität der Predigt ab. Das hat mich dann wieder ein bisschen besänftigt. Die Reaktion hängt nicht allein von der Qualität der Predigt. Es kommt auf die Herzen an, auf die Gottes Wort trifft. Das ist immer wichtig. Darauf kommt es an, auf die Herzen, auf die Gottes Wort trifft. Jedenfalls durch diesen Vortrag hier gerät Stephanus immer mehr unter Druck. Und ich würde vielleicht denken, lass uns doch weise handeln, Stephanus. Lass uns doch weise handeln. Rückzug, schmeichelnde Worte. Wir wollen doch die Leute gewinnen und nicht verkraulen oder Anstoß erregen. Nicht zu viel Wahrheit. Ja. Nicht zu viel Wahrheit. Aber unser Stephanus, er kippt noch Öl ins Feuer. Hört mal, Vers 51. Ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren. Also das hätte ich vielleicht liebevoller ausgedrückt, oder? Ihr widerstrebt alle Zeit mit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Welchen der Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche die Ankunft des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr jetzt geworden seid, die ihr das Gesetz durch Anordnung von Engeln empfangen und nicht befolgt habt. Also so klar sagt Stephanus dem Hohen Rat hier die Meinung. So klar verkündigt er die Wahrheit. Ohne Rücksicht auf das, was mit ihm jetzt passiert. Wir würden vielleicht im Nachhinein bei einer Feedbackrunde, ja, das macht man ja heute gern, Feedbackrunde, wir würden wahrscheinlich sagen, Stephanus, hättest du nicht lieber etwas diplomatischer vorgehen können? Etwas liebevoller? Ja, die religiösen Führer so mit der Wahrheit konfrontieren, das geht doch nicht. Wisst ihr, dieser Mann hier, der passt in keinen ökumenischen Arbeitskreis. Das würde nicht gehen. Bloß ein paar beschwichtigende Worte hätte er erfinden müssen, kompromissbereite Stellung einnehmen, ruhige Rede führen. Aber nein, er wollte lieber sterben, als seine heilige Aufgabe zu verraten. Als nicht zur Wahrheit Gottes zu stehen. Was für eine Sicherheit in diesem Mann gewesen sein muss. Eine Sicherheit, eine Gewissheit in dem, was er tut. Ich weiß nicht, wenn ich in so einer Situation wäre, könnt ihr euch ja auch mal versuchen reinzuversetzen. Ich würde vielleicht denken, hat Gott mich verlassen? Ja, jetzt bin ich hier, habe die ganzen Schlamassel da angeklagt. Hat Gott sich zurückgezogen von mir? Wo ist mein Erfolg? Stephanus wusste, der Herr ist mit mir, auch in dieser Situation, auch da, wenn es eng wird, auch wenn nicht alles so läuft, wie ich mir das vorstelle. Vers 55. Da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe, ich sehe den Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Verzeihung. Ist euch beim Bibellesen schon mal was aufgefallen? In allen anderen Stellen der Bibel, wo Jesus zur Rechten Gottes beschrieben wird, da sitzt er. Stimmt das? Habe ich das richtig im Blick? Da sitzt er zur Rechten Gottes. Und hier in diesem besonderen Moment steht er auf. Steht er auf, und ich deute es mal so, steht er auf für Stephanus. Ja. Wow. Könnte es sein, dass Jesus in diesem dramatischen Moment ganz nah bei Stephanus sein wollte, mitleidet? Weißt du, Jesus leidet auch mit deinen Situationen. Er ist auch bei dir in deinen herausfordernden Situationen. Er steht dabei. Er steht vielleicht auf, wenn du leidest, weil ihn das so sehr berührt. Ich kann mir das gut vorstellen. Jesus leidet mit. Und was war es, was hier die Leute aufbrachte? Es war genau das, was Jesus auch gesagt hat von sich. Was Stephanus hier behauptet, das war gerade das auch, wovor Jesus verurteilt wurde, weil er gesagt hat, dass er von Gott kommt. Und wenn Stephanus jetzt hier sagt, dass Jesus zur Rechten des Vaters, dass er ihn da sieht, ja, dann war das für die Juden die absolute Lästerung gewesen. Denn das war das, für das Jesus verurteilt wurde, der Kriminelle. Er soll jetzt im Himmel sein, haben die sich gedacht? Neben Gott, das kann nicht sein. Und so kam derselbe religiöse Zorn, der schon sich gegen Jesus richtete, kam jetzt auch auf Stephanus. Und dann flogen die Steine. Vers 57. Sie schrien aber mit lauter Stimme, hielten ihre Ohren zu und stürzten sich einmütig auf ihn los. Und als sie ihn aus der Stadt hinausgestoßen hatten, steinigten sie ihn. Das Lebensende von Stephanus passt so gar nicht in unsere Vorstellung von einem erfolgreichen, gesegneten geistlichen Leiter, oder? So endet doch kein geistlicher Leiter. Habt ihr schon mal den Namen Richard Wurmbrand gehört? Ein rumänischer Pfarrer? Der ist für mich ein Held, wenn du seine Biografie mal liest. Er hat mal gesagt, ein Mensch glaubt im Grunde nicht an das Glaubensbekenntnis, das er aufsagt, sondern nur an das, wofür er auch zu sterben bereit ist. Was für ein Opfer, ja. Ich lese weiter. Und sie steinigten den Stephanus und er betete und sprach, Jesus, Herr Jesus, nimm meinen Geist auf. Und kniend rief er mit lauter Stimme, Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Und als er dies gesagt hatte, entschlief er. Stephanus, der erste Märtyrer der Christenheit, der erste, der für seinen Glauben sterben musste. Aber mit was für einer Ausstrahlung, ja, mit was für einer Größe, mit was für einer Erhabenheit, weil Gott mit ihm steht, weil Gott mit ihm ist, ja, mit einer Sicherheit, egal wie das hier am Ende ausgeht, ich bleib dran an meinem Auftrag. Ich folge dem, was Jesus mir auf das Herz gelegt hat. Egal wie viele mitgehen, egal wie viele Applaus klatschen, ja, ich gehe diesen Weg. Egal wie die Sache hier zu Ende geht. Wisst ihr, unsere Sicherheit, ihr Lieben, liegt in einer anderen Dimension, auf einer anderen Ebene, nicht in dieser Welt. Für viele ist die noch nicht greifbar, aber für Stephanus war das greifbar. Er hat es vor seinem inneren Auge gesehen. Übrigens, was hier noch bemerkenswert ist in dieser Situation, wo sie ihn steinigen, da sehen wir die gleiche Reaktion, die auch in Christus war. Da sehen wir, dass Jesus Christus in ihm lebte, ja? Christus in ihm. Genau das kam zum Vorschein. Er lebte das, was auch Jesus gelebt hat. Er wird gesteinigt und reagiert auf die gleiche Art und Weise. Herr, rechne ihnen diese Sünde nicht zu. Das ist doch genau das Gleiche, was Jesus am Kreuz gesagt hatte. Wisst ihr, mir fällt manchmal schon schwer, so Menschen ihre kleinen Vergehungen an mir zu vergeben. Stephanus betet hier für Menschen, die Steine auf ihn werfen, bis zum Tod. Ja. Rechne ihnen ihre Sünde nicht zu. Wie viele Menschen haben dich schon geärgert, wo du dich schwer tust, ihnen zu vergeben? Weißt du, in solchen Situationen, wenn es eng wird, wo es unangenehm wird, unsicher wird, dann offenbart sich, was wirklich in uns ist. Dann zeigt sich das, was wirklich ist, was Jesus bisher bewirken konnte auch in uns, wie er uns verändern konnte. In solchen Situationen, da heuchelst du nicht mehr. Da machst du niemand mehr etwas vor. In diesem Moment kannst du nicht spielen, da kommt hervor, was in dir ist. Und das Leben des Herrn, das Raum gewonnen hatte in Stephanus, wurde hier sichtbar. Diese Liebe, diese Güte und diese Barmherzigkeit Gottes. Wir bekommen das ganz schwer zusammen in unserem Leben. Erstmal fährt er ja die Führung ziemlich harsch an, ja, ihr Halsstarrigen. Und dann betet er wieder so ein Gebet voller Liebe und Barmherzigkeit. Aber wisst ihr, das gehört zusammen. Wahrheit und Liebe. Wahrheit und Liebe. Wir tendieren oftmals in die eine oder die andere Richtung. Entweder die Wahrheit, dann kommt sie oft zu hart und die Liebe fehlt, oder die Liebe, die dann ja recht weichlich wird und wo dann die Wahrheit drunter leidet. Ja. Wahrheit und Liebe muss zusammenkommen. Und ich staune immer wieder, wenn ich das so lese, die Apostelgeschichte. Sie will uns nicht einladen, alles nachzumachen. Das nicht. Die Situation, die Zeit, sie hat sich verändert seit 2000 Jahren. Wir leben in anderen Situationen. Aber wir können so gewisse Dinge erkennen, die Gott wichtig sind in dem Leben der Christen. Und wir können auch bestimmte, wie soll ich das sagen, bestimmte Vorgehensweisen Gottes erkennen, wie er handelt in dieser Welt. Nicht alles nachmachen, was die ersten Christen gemacht haben, das nicht. Aber sie zeigt uns das Herz und die Wege Gottes. Und Gott hat erstaunliche Pläne und Wege. Bei dieser Tötung des ersten Christen ist ein Mann in leidender Position dabei, der später selber in bedeutsamer Weise für die Ausbreitung des Evangeliums und für die Gründung von Gemeinden beitragen wird. Saulus von Tarsus. Ja. Wer kann denn sowas denken? Ja. Das kann nur unser Gott. Solche Pläne. Der Mann, der hier dabei ist, den ersten Christen zu töten, zur Strecke zu bringen, wird dann ja wie ein Katalysator wirken, um das Evangelium zu verbreiten. Wow, ich staune immer wieder über Gottes Gedanken, über Gottes Pläne, die er so hat. Das werden wir das nächste Mal sehen, wie dieses Ereignis hier auch eine Verfolgung auslöste, aber wie auch dadurch, durch diese ausgelöste Verfolgung, die Ausbreitung des Evangeliums nochmal so richtig neuen Schwung bekommt. Selbst wenn die Boten Gottes, und das ist die Botschaft dahinter, selbst wenn die Boten Gottes getötet werden, die Verbreitung der guten Nachricht von Jesus Christus lässt sich nicht aufhalten. Und das ist bis heute so. Ja. Auch in den Ländern, wo Verfolgung herrscht, wo es den Christen wirklich ja, an Leib und Leben geht. Auch da ist das Evangelium, die Ausbreitung des Evangeliums nicht aufzuhalten. Preist den Herrn dafür. Und für heute möchte ich uns nochmal am Schluss vor Augen führen, was Stephanus so auszeichnete, wodurch er diese Kühnheit bekam, anders zu reagieren, als die meisten von uns in solchen Situationen reagieren. Was haben Gott und andere Menschen in Stephanus gesehen? Er war voller Glauben gewesen. Stephanus war voller Glauben. Er glaubte ganz fest an Gott, an sein Wort, an das, was er von ihm empfangen hatte. Er vertraute auch dem, was Gott sagte und seinem Handeln. Auch wenn vielleicht er nicht alles verstand, gerade in dieser Situation, was da mit ihm passierte. Ja. Er verstand nicht alles, was er gerade erleben muss. Und er fand auch nicht alles schön. Trotzdem glaubte er und vertraute, auch dann noch, wenn die Situation ja dramatisch wurde. Dramatisch bis zum Tod. Er war voller Gnade. Er war sich dieser Gnade Gottes für sein Leben bewusst. Ihm war klar, ich brauche diese Gnade immer wieder neu, in jeder Situation meines Lebens. Stephanus lebte aus dieser Gnade und war aber auch in der Lage, diese Gnade weiterzugeben. Das erkennen wir in seinem Gebet, ja. Gab diese Gnade auch weiter, die er selbst empfangen hat, an die Menschen, denen er begegnet, ob Freund oder Feind. Und das heißt ja nicht, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass man nicht mal auch mal klare Worte finden muss, wie ihr Halsstarrigen, ja. Aber nicht, um die anderen fertig zu machen, um sie bloßzustellen, sondern um den Menschen die Augen zu öffnen für ihre Situation, für ihre Verfehlungen, damit auch sie diese Gnade Gottes erleben dürfen. Und er war voll Heiligen Geistes. Stephanus war erfüllt vom Heiligen Geist. Er lebte in dieser Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, die ihn veränderte, die ihm Kraft gab, die ihn führte zu diesem, ja, diese Kraft, die ihn zu diesem Mann machte, der letztendlich auch im Angesicht des Todes standhalten konnte. Und so war viertens auch voller Kraft, eine Kraft, die übernatürlich war, wo andere sich fragen, wo nimmt dieser Kerl diese Kraft her? Ja. Da war genug Kraft für sein Leben, genug Kraft, um Gott zu dienen, genug Kraft, treu zu bleiben bis zum letzten Atemzug. Und er war voller Weisheit. Stephanus, da sehen wir, dass Weisheit eben nicht bedeutet, in solchen unsicheren Situationen den Schwanz einzuziehen, ja, sondern zur Wahrheit zu stehen, koste es, was es wolle. Seine Überzeugung eben nicht einfach ja fallen zu lassen bei dem ersten Gegenwind, sondern göttliche Weisheit hilft dir, gottgemäße Entscheidungen in deinem Leben zu treffen, weise Worte zu finden, richtig zu handeln zur richtigen Zeit. Stephanus, er war ein Mann voll Glauben, voll Heiligen Geist, voll Gnade, voll Kraft und Weisheit, hatte ein gutes Zeugnis und war bereit, für die Wahrheit, für das Evangelium sein Leben zu geben. Wir haben nicht diese Berufung, die Stephanus hatte. Wahrscheinlich die wenigsten von uns werden als Märtyrer sterben, so meine momentane Einschätzung. Ja. Aber wir sollten dieselbe Gesinnung haben, die auch in Christus Jesus war und somit auch in Situationen, wo es eng wird, diese Verbindung zum Herrn zu halten und mit ihm zu sein, zu ihm zu stehen. Nur in Jesus Christus finden wir diesen Halt, diese Kraft, die es auch in unserer Zeit braucht, in unseren Herausforderungen, da wo wir gerufen sind, zu unserem Herrn zu stehen und zu halten, unseren Glauben zu teilen. Wisst ihr, diejenigen in unserem Land, die unseren Glauben teilen oder zumindest akzeptieren, die werden immer weniger. Aber der Widerspruch, der Gegenwind wird in Zukunft noch zunehmen. Da brauche ich kein Prophet sein. Da brauche ich bloß die Zeichen der Zeit anzuschauen. Nur durch Jesus Christus und in seinem Wort bekommen wir einen realen Blick für die momentane Situation auch in unserer Zeit. Mit Weisheit die richtigen Entscheidungen zu treffen und eine Sicherheit und eine Ruhe und eine Gelassenheit zu haben in Jesus Christus, in allen unseren Herausforderungen. Amen. Lasst uns noch beten.